Guten Abend. Lasst mich durchaus noch mal darauf eingehen, was hier erwähnt wurde hinsichtlich der Erwartung, die wir haben können in einem Gottesdienst der Prophetie und Heilung und dessen, was dann geschieht. Eigentlich erstmal eine ganz praktische Sache. Wenn man in einem Hauskreis zu Gast ist mit 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ist die wahrscheinlich gut gegeben, dass man jedem einen Dienst tun kann. Man sagt so, wenn ein prophetisches Wort fließt, roundabout so 5 bis 10 Minuten ist immer drin. So, das heißt, da hätten wir schon mal 100 Minuten. Jetzt hat man einen erheblichen weiteren Rahmen von Besucherinnen und Besuchern im Gottesdienst. An irgendeiner Grenze kommt man an seine Grenze, dann kann so ein Dienst im Prophetischen, des Persönlichen, muss dann irgendwie einfach auch eine menschlich reduzierte Grenze haben. Und deswegen ist es halt so, dass so unterschiedlich die Worte auch persönlich fließen. Ich bin in einer, eine Hausversammlung eingeladen gewesen vor Jahren. Da waren 40 anwesend und alle 40 bekamen ein prophetisches Wort. Aber da ging auch 6 Stunden an Zeit drauf. Ein Jahr später, und jetzt hört aber bitte zu, und alle waren natürlich in ihrer Art zufriedengestellt. Ein Jahr später war ich wieder da und wieder waren 40, aber nur weil der Raum nicht mehr Personen fassen konnte, sonst wären wir ja stick da drin. Aber von den 40 bekamen nur 10 ein Wort. Das sind die Dinge. Natürlich wünscht sich jeder für sich selbst, aber auch der in einem Dienst steht, dass Gott so zuspricht, dass jeder einen Zuspruch hat. Aber das kannst du nicht machen. Ich könnte jetzt in der Weite erklären, aus dem Verstehen und Verständnis heraus, warum es so unterschiedlich in der Anzahl das prophetische Wort in Gemeindeversammlung oder in Versammlung überhaupt kommt. Ich selber war ja auch jahrzehntelang, bin es eigentlich gelegentlich ja doch auch mal wieder, Konsument und Zuhörer in Gottesdiensten. Und wenn da prophetische Leute unterwegs waren, ich hatte das Gefühl, die schauten mich an, die sollten mir was sagen, aber keiner hat mir was gesagt. Ich weiß, was das ist, wenn man wartet, aber dann ist es so nicht dran. Und letztendlich hat Gott seinen Weg in der Weise mit mir gewählt, mich so herauszufordern und anzusprechen, wie er es gewählt hat. Deswegen sage ich immer ganz ruhig und ganz entspannt. Bist du dran? Wie auch immer wann, dann bist du dran. Aber ganz entspannt. Wie eine Heilung genauso. Warum werden Menschen so unterschiedlich geheilt in der Heilungsversammlung? Oder wenn du in evangelistische Veranstaltung gehst, da kannst du auch nicht sagen, den du unbedingt mitbringst, der bekehrt sich und andere bekehrt sich. Ja, was ist denn jetzt los? Liegt das am Evangelisten? Ist die Botschaft, das ist ja noch relativ einfach. Die Botschaft ist für alle gleich ein Angebot. Aber dennoch bekehrt sich einer und der andere nicht. Kann ich auch nicht sagen, der Evangelist hat eine schwache Nummer abgeliefert, ja? Ihr merkt schon, wenn man darauf hinschaut und sich die Dinge mal so vor Augen führt, wie es dann praktisch überhaupt aussehen kann und sie aussieht, kommt man zu ganz anderen Schlussfolgerungen, als vielleicht im ersten Augenblick meint. Und so sind die Dinge nun mal, wie sie sind. Und deswegen bleiben wir in der Entspanntheit des Geistes. Und das ist auch gut so. Wer seriös und sauber arbeitet, wird nie daherkommen und sagen, ich muss ja was hinterlassen. Ihr glaubt gar nicht, was es da für Geschichten gibt, was ich mir habe zu Ohren gekommen ist. Also, ich bin erschüttert, wie manche Dinge mit Gott spielen und sie hinterlassen Worte, aber sie sind nicht vom Herrn gesprochene Worte. Wisst ihr, was ich meine? Da wird einfach Leuten Dinge prophezeit, Dinge in ihr Leben hineingeredet und alles, habt ihr gehört? Ja, ja. Aber das ist nur, weil jemand mal gerne wiederkommen möchte, etwas hinterlassen will. Das kann doch nicht sein. Und das halte ich für unseriös, unsauber und es kann sich auf die Länge der Zeit auch geistlich nicht gut entwickeln. Und deswegen warte ich auf den Impuls des Geistes. Und er wird gegangen, so wie es gegeben ist. Ich möchte heute Abend mit euch einen neutestamentlichen Bibeltext nahebringen, den ihr in irgendeiner Art und Weise sicher schon mal gehört oder auch gelesen habt. Ihr kennt ja vielleicht diesen flotten Spruch, jeder Christ ein Evangelist. Und manchmal werden so Zeugnisse und Herausforderungen an einen herangelegt, und herangebracht, wo man da irgendwann doch mal ein schlechtes Gewissen entwickelt. Sagt, mache ich da was falsch? Ich kann da so nicht mithalten, wie andere zeugnishaft sagen, was sie vom Herrn sagen und welche Ergebnisse und Frucht sie bringen. Ich habe auch mal versucht, ein Zeugnis abzulegen. Ich habe auch mal versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber irgendwie war das Ganze nicht so angekommen anscheinend. Oder es hat nicht die Frucht deiner Erwartung gebracht. Eins der großen Probleme, die du immer haben wirst, wenn du in deinem Tun eine zu hohe, überbordete Erwartung hast und eine Vorstellung, wie es im Ergebnis auszusehen hat, und dann war es für dich auch wirklich erfolgreich. Und wenn es dann so nicht ausgesehen hat, dann sagst du, Ich war nicht gut drauf. Ich war schlecht. Vielleicht hast du in der Vergangenheit, und ich sage immer, Verkündigung hat ja zwei Säulen. Einmal holt es dich ab, wo du bereits schon Erlebtes hinter dir hast. Aber Verkündigung hat bereitet auch etwas vor auf Kommendes, wo du dann vorbereitet bist, sagst, ich glaube, da habe ich doch mal was in einem Zusammenhang gehört und jetzt werden mir die Dinge viel klarer. Wir können enttäuscht werden von dem, wenn wir unterwegs sind, Menschen für Jesus gewinnen zu wollen. Das mag dir irgendwann mal den Versuch unternommen haben. Vielleicht bist du am Tun, am Dran. Vielleicht hast du Menschen gesagt, sie sind nicht lange auf die Knie gegangen. Du kannst kein Zeugnis bringen, wo jemand der sozusagen gleich als Sündenerkenntnis hatte und dann und so weiter und so fort. Und da wirst du dich gefragt haben, was habe ich wohl nicht richtig gemacht? Und da habe ich gleich am Anfang eine gute Botschaft für dich. Du hast nichts falsch gemacht. Jesus ist unser Vorbild. Ja, wenn er unser Vorbild ist, zu Recht, dann ist er auch ein Vorbild in allen. Und jetzt gehen wir mal in Markus 6 rein, ab Vers 1. Und er, also Jesus, ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Jesus war nach Hause gekommen und er diente so, wie er überall gleich diente. Bei Jesus gab es keine Stimmen und Stimmungen und vermeintlich, es war rauf und ab. Er war immer beständig in Autorität und der Salbung des Geistes. Verstehe auch Folgendes. Jesus brauchte keine Vorbereitung. Er war immer vollmächtig. Und er kommt nach Hause und macht seinen Dienst, wie er es überall getan hat. Und jetzt gibt es eine Reaktion derer, die auf Jesus treffen. Es wird immer eine Reaktion von Menschen geben, wie du ihnen begegnest in Verbindung mit dem Glauben, den du ihnen mitteilst. Eine Reaktion derer, auf die du triffst, fällt, kommt immer zustande. Aber er fällt immer unterschiedlich aus. Und sie verwunderten sich, warum? Denn sie hatten eine Ansicht, und die war auch zu Recht erstmal so rechtlich formuliert, denn sie sagten, ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Josef und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und was kam jetzt? Und sie ärgerten sich an ihm. Wenn du in der Sache des Herrn aktiv wirst, dann wirst du für den Menschen, aber auch für den Feind zu einem Ärgernis. Dann ist es mit vorprogrammiert. Da musst du darauf eingestellt sein. Nicht alle werden dein Zeugnis freudestrahlend, erwartungsvoll und wie auch immer annehmen. Du wirst auch auf Menschen treffen, die sich daran ärgern, dass du etwas vertrittst, was sie absolut nicht an sich heranlassen wollen. Und jetzt musst du Folgendes dir sagen. Es liegt nicht daran, dass du es tust, sondern es liegt an der Haltung derer, denen du begegnest. Viele versuchen Methoden und Funktionen und was weiß ich aufzubauen, wie man Menschen, evangelisiert, organisiert, damit sie in das Reich Gottes kommen. Ich halte von diesen Dingen alles nichts. Das ist eine Beschäftigungstherapie. Du gibst in deinen dir gegebenen Fähigkeiten, Begabungen, Möglichkeiten Zeugnis. Das ist dein Auftrag, sofern es zustande kommt. Aber was daraus wird, obliegt nicht in deiner Entscheidung. Und Jesus wusste immer, was ihm begegnete, bevor das Ereignis überhaupt eintrat. Er wusste, wenn ich dorthin komme, wo ich zu Hause war, wird mir das widerfahren. Aber was geschah? Er ging dem nicht aus dem Wege. Wenn wir mit Menschen zusammenkommen oder das Gespräch kommt auf den Glauben, wissen wir im Vorwege nicht, wie werden sie denn wirklich letztendlich reagieren? Aber er wusste es. Aber er ging dir nicht aus dem Weg. Das Angebot, und ich komme gleich noch dazu, ist für alle da. Aber die Reaktion ist immer unterschiedlicherweise. Und jetzt haben wir Folgendes. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet geht nirgends weniger als in sein Vaterland und bei seinen Verwandten und seinem Hause. Sie, die ihnen begegneten, hatten einen Jesus vor Augen, den Sohn des Zimmermanns mit seinen Geschwistern. Das war die eine Gruppe. Aber dann gab es noch eine andere Gruppe, auf deren Vers ich gleich komme, die von Jesus berührt wurden, wie wir es überall so kannten von ihm, aus seinem Dienst. Was sahen sie in ihm? Den Sohn Gottes. Es gibt macht Unterschiede aus, was Menschen an dir sehen und von dir heraushören. Meinen sie, du seist jemand, der einen Glauben hat, wie jeder einen Glauben haben kann? Da wird nicht viel entstehen. Aber wenn sie Gespür haben und raushören und erfahren, hier ist jemand, der mir etwas sagen kann, von dem, was ich so noch nie gehört habe, was etwas ist, was wirklich für mich brauchbar und wichtig ist, dann werden sie anders reagieren als die, die sagen, ja, da gibt es ja genügend, die unterwegs sind und mit Glauben irgendwas haben. Du hast das, der andere hat das. Sie werden mit dem Herzen nicht erreicht sein. Aber die sagen, oh, was hast du da? Was ist das da? Und kommen eine andere Haltung da rein. Dann werden sie erreichbarer sein als die, die mit dieser anderen Haltung kommen. Und jetzt musst du auch, du weißt, Jesus war immer vorbereitet. Wir sind nicht immer gut drauf. Wir haben Tage der Ermüdung und Erschöpfung. Wir werden physisch gefordert, in anderer Hinsicht gefordert. Und dann kann es sein, dass wir mal nicht immer so gut vorangehen. Aber Jesus war es anders. Er brauchte nicht die Zeit, doch er war Mensch wie du und ich auch, blieb ohne Sünde. Was er tat, Hinwendung zum Vater, Ruhezeiten, so vollzog er das nach, was du durchmachst. Aber er brauchte nicht sich eigentlich vorbereiten. Er war immer vorbereitet und immer in Vollmacht. Und jetzt kommt Vers 5. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Folgendes bemerke: Jesus' Absicht war nicht, wenige zu berühren und wenige zu heilen, sondern alle zu berühren und alle zu heilen. Aber Jesus, was ist mit dir los? Ist deine Salbung weniger geworden? Sind da Dinge in deinem Leben, die nicht so ganz in Ordnung sind? Vielleicht solltest du mal in deine Ahnengeneration mal reingucken, ob da nicht irgendwo eine Belastung ist von damals, die man weiß, was schön sagt und so weiter. Heute werden Dinge in unseren Kreisen gesagt, die mit den Worten Gottes nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Und verunsichern die. Du hast Schwachheiten, du hast Auseinandersetzungen, ich sprach da gestern drüber. Das ist ganz natürlich und das ist so, weil du so bist. Und du kämpfst deinen Kampf. Das tut jeder in seiner Weise. Was hat mit deiner Generation und deiner Ahnen von was weiß ich wie vielen Jahrzehnten und Jahrtausenden nichts zu tun? Alles großer Schmarrn. Da wäre das Erlösungswerk von Golgatha nicht endgültig und nicht absolut in unserem Leben. Da wäre ja immer noch was. Da würde ich mir nie sicher sein, beim Sterben komme ich in den Himmel und wenn Jesus wiederkommt, komme ich mit. Weil das immer noch Dinge, die angeblich nicht geklärt sind. Du entscheidest dich für dein Ja mit Jesus und dann ist es okay. Und was deine Generation davor gemacht hat und nach dir machen wird und was deine Kinder machen, ist eine ganz andere Geschichte, damit hast du nichts zu tun. Jeder steht und fällt seinem Glauben mit seinem Gott. Und das ist es, ganz einfach, schlicht und ergreifend. Jetzt würde mir jemand sagen, Jesus, ist denn in deinem Leben da was? Hast du da sowas, von dem wir nichts wussten? Sollte da etwas sein, dass deine Autorität vom Herrn, das Heilige Geist, sich so langsam aus dir zurückzieht? Menschen sind so komisch manchmal. Die denken, war ist dann nicht der Gottesdienst so gelaufen, wie der Vollmächtige doch sein muss? Vielleicht hat er da doch so eine Geschichte laufen? Vielleicht sind da doch so Unregelmäßigkeiten und der Heilige Geist zieht sie zurück? Nein, was passiert da? Du kannst eine Atmosphäre des Heiligen Geistes nicht erzeugen und nicht machen. Sie entsteht aus den Herzen der Beteiligten heraus. Und dann hast du Vollmacht, dann hast du Erlebnisse des Heiligen Geistes oder hast es mehr oder hast es weniger. So laufen die Dinge. Deswegen erlebst du auch, wenn du mal so Teilnehmerin, Teilnehmer bist, verschiedener Veranstaltungen des Gottesdienstes, sagst du, was ist hier los? Wir sind ja im Himmel angekommen. Und dann wieder sagst du hier, mein lieber Mann, also Bodenhaftung sollen wir auch nicht verlieren, aber das ist auch so viel des Guten, ja? Wo bleibt da der Herr? Ich habe nicht viel gespürt. Warum ist das so? Weil die Einstellung mit entscheidend ist, wie weit der Herr und wie es hier in der Tiefe geht. Und Jesus, und jetzt verstehe ich auch was, durchbrach die Haltung derer, denen er begegnete, nicht. Ist dir das aufgefallen? Er hat nicht gesagt, jetzt bleibe ich erst recht hier in der Stadt. Das ist meine Vaterstadt, da werde ich den allen beweisen. Da machen wir 100 Tage Gebetskampf. Da laufen wir mal richtig rum. Und da wird gefastet und gebetet. Und wo ist meine Schuld? Was habe ich falsch gemacht? Nichts von dem sagt uns das Wort. Sondern was zeigt uns Jesus? Er respektiere die Haltung derer, die ihm begegnen. Du musst die Haltung derer, denen du begegnest, respektieren. Du musst sie nicht gut heißen. Und nicht für richtig halten. Aber du musst sagen, ich habe gegeben, was mir möglich war zu geben. Das hat Jesus auch gemacht. Aber wie es ihn abgenommen wurde, wie es von den Menschen angenommen wurde, hat er nicht entschieden und beeinflusst. Und deswegen brauchst du das auch nicht. Manche haben ein falsches Verständnis von Menschen gefangen zu nehmen, gefangen zu setzen. Nein, nein. Wir geben Zeugnis. Wir dienen in den Möglichkeiten, die in jedem Einzelnen von euch gegeben wird, noch gegeben wurde und noch gegeben wird. Und mehr brauchst du nicht tun. Und welches Resultat das hat, ist eine ganz andere Geschichte. Darauf nimmst du keinen Einfluss. Und jetzt kommt der entscheidende Vers 6. Was war die Haltung derer? Es wurden ja welche gesund, weil ihre Herzenseinstellung eine andere war als derer, die nicht gesund wurden. Denn es heißt, und er wunderte sich über den Unglauben und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Was zeigt uns das wiederum als Vorbild des Herrn? Er hatte ein Erlebnis, er erlebte Menschen, die alles andere als ermutigend waren für den Dienst, oder? Man setzt sich ein, man predigt, man macht. Und was schlägt dann entgegen? Erstaunen, Unglauben, Kritik, was auch immer. Und sagt Jesus nicht, oh wei, 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 das mache ich keine 2 Stunden weiter. Nichts mehr. Was machte er? Er zog weiter. Er ging weiter. Er ließ sich durch das Erlebte nicht aufhalten, weiterzugehen. Wir können Erlebnisse in unserem Leben haben. Die könnte Enttäuschung auch durch Menschen verursacht werden, obwohl unser Herz so mit ganzer Hingabe dabei der Sache ist. Aber die es betrifft, die nehmen diese Sache des Herzens nicht an. Kannst du 2 Möglichkeiten. Entweder sagst du, ich eigne mich, ich tauge mich nicht, ich war ein ganz schwacher Prediger. Oder sagst, dafür kann ich nichts. Ich habe gegeben. Aber wie es mir abgenommen wird, entscheide ich nicht. Und deswegen sagt Jesus, ich wusste, was mir begegnen würde. Aber jetzt kommt was Wichtiges. Warum zog er weiter in die umliegenden Dörfer und machte seinen Dienst weiter? Weil er wusste, es gibt immer noch genügend, die es brauchen, was ich ihnen zu geben habe. Wenn du enttäuscht worden bist oder auch enttäuscht werden wirst von Menschen, denen du etwas von Jesus sagst und sie regieren ganz anders, als du es erhofft hast, dann sei nicht enttäuscht über dich, denn es liegt nicht an dir. Aber sage dir, wenn nicht der, dann der Nächste. Und deswegen sagt Jesus, ich gehe weiter. Und jetzt kommt in den gleichen Kapitel Vers 7. Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden. Die 2 und 2 und gab ihnen die Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf dem Weg als allein einen Stab. Kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe und nicht 2 Hemden anzuziehen. Erstens, er gab ihnen Kraft und Vollmacht. Nicht sie meinten, etwas tun zu müssen, sondern er rüstete sie dir aus. Ich glaube, dass es ganz wesentlich und wichtig ist, dass du Folgendes verstehst. Bei allem, was du manchmal hörst, wo andere auch, ich sag's mal im weitesten Sinne, einen antreiben und schlechtes Gewissen machen. Und man meint, man muss jetzt auch los und man hat noch nicht. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Du musst warten, bis Gott mit dir anfängt, loszugehen. Und nicht vorher. Wer aufmerksam in den immer mal wo er gelegen hatte, mir zuzuhören, der wird gehört haben, dass ich wenig sage, ich habe, ich mache, ich tue, ich mache, ich prophezei, sondern ich sage und verkündige das Wort Gottes und sage nicht, ich habe, ich mache, ich tue und so weiter. Aber eins möchte ich euch in diesem Zusammenhang zu diesem Bibeltext Folgendes sagen. Von meiner Frau Seite ist sie die einzige Bekehrte. Jahrelang. Weder ihre Geschwister noch ihre Eltern hatten was mit Glauben im Hut und haben uns auch nicht gefragt. Vielleicht mag es für manche ganz komisch kommen heute Abend. Aber ich sag, weil ich das andere sehe, das andere Extrem. Ich habe eine andere Positionierung. Weil ich die Belastung sehe, die durch manch vieles, du musst und der Zwang. Ich gehe ganz anders davor. Ich sag immer, wer mich kennt und mit mir zu tun hat, der weiß, dass ich gläubig bin. Da kann man fragen. Was macht dein Glaube aus? Ich treffe mich immer mit Kollegen. Die wissen, dass ich gläubig bin, die wissen, dass ich reise. Die kennen meine Website. Das soll sie mich doch fragen. Kriegst du eine vernünftige Antwort? Ich dränge mich nicht auf. Und genauso bei Schwiegereltern. War nie das Thema. Ganze Jahrzehnte, über 30 Jahre bin ich verheiratet. Meiner Frau. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Beide, vom Alter her, kommen erst ins Altenheim, und dann in die Pflege. Und wie er sie gelegentlich, so wie es im Zeitrahmen war, aufgrund der Entfernung ging es nicht so, sie zu besuchen. Und jetzt Folgendes. Wir fahren einen Tages zu beiden hin. Kommen in das Pflegezimmer von Schwiegermutter. Oh, ich denke, redet die so quasi, ja, wie sie früher sie ausgedrückt hat und was sie auch im Kopf hatte. Ja? Hey, das ist doch komisch, das mal klar. Und ich sage zu meiner Frau, also die hat Demenzschübe, eindeutig. Sag ich zu der Pflegekraft, ich sage, kann es sein, dass sie Demenzschübe, ja, sagt sie, kommt immer mal wieder ganz extrem. Und so. Na gut, da ist ja kein Gespräch in dem Sinne nicht weit her. Wir fahren ab und, ich weiß nicht, eine relativ kurze Zeit danach, sagt eine der Schwestern, eine war so dicht dran, die ist des Öfteren da gewesen, hat gesagt, Muttern sagt andauernd, der Pastor muss kommen. Und da die ja alle so als Außenstehende die ganze Ordnung nicht kennen, also ich bin ja kein Pastor, keine Zertifizierung, nichts, versteht, was ich meine? Aber für die war das so, der Pastor. Und dann haben die da lange überlegt, wen meint die, ob das so ein Seelsorger oder bis die schnallten, die mal Schwiegermutter meinte, ich sollte kommen. Na gut, dann sage ich zu meiner Frau, weißt du was, ohne große Erwartung, ohne groß, Mann, das ist die Chance und Gelegenheit, und dann wärst du, und dann haust du rein. Ich habe gedacht, da fährst du hin und dann wirst du eine Frau treffen, mit der du dich gar nicht vernünftig reden kannst. Aber da habe ich gesagt zu meiner Frau, um der Verwandtschaft willen, nicht, dass sie sagen, wenn es drauf ankommt, kneif ich und sind nicht da, und du wirst ja, wie das so ist, fahre ich dahin. Ohne irgendwas gesehen zu haben, ohne was mein Herz schon fast platzt und überhaupt irgendwas. Nichts Hyperpfingstliches und Charismatisches. Ich bin einfach hingefahren. Gepflicht mehr aus dem gegenüber den anderen. Weniger da den Eltern nochmal die Hand zu schütteln. Ich komme rein in dieses Pflegezimmer. Schaut Schwiegermutter mich an. Ich habe noch nicht mal den guten Tag ausgesprochen. Da sagt sie, hör zu, was sie sagte. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ich sage, kein Problem, falt deine Hände und bet mir nach. Und da habe ich mal, nicht mein, sondern eine Übergabegebet, so wie es meiner Spontanität und meiner Eigenart ist, formuliert. Und sie, ich sage, sprach nur nach. Und dann sagt sie, was bedeutet das? Ich sage, mach dir keine Gedanken, sprich einfach nur nach. Und dann war es zu Ende. Und dann sind wir gefahren. Und kurze Zeit später fiel sie in totale Demenz. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Und haben wir sie nie wieder gesehen, bis wir am Grab standen. Das heißt, habe ich sie auch nicht gesehen, aber wisst, was ich meine. Und dann sagt einer der Schwestern zu Bettina, weißt du was, eins verstehe ich nicht. Muttern hatte ihr Leben lang dunkle Augen. Aber in den letzten Tagen ihres Lebens waren ihre Augen so klar und hell. Was war passiert? Gott hat eine Situation erschaffen, wo sie zugänglich war. Und ich habe nie gesagt, ihr müsst was tun, ihr seid alt genug, ihr müsst bald vorbereiten für den Himmel. Und weißt du, was daraus was Tragisches in Familien gibt, mit Gläubigen und Ungläubigen? Dass Ungläubige manchmal die Gläubigen nicht besuchen wollen, weil die haben sich kaum gesetzt, da liegt die Bibel auf dem Tisch und dann werden sie missioniert, evangelisiert. Das ist das Falsche, was du machen kannst. Warte auf die Gelegenheiten, dann bringen sie Frucht. Da habe ich meinen Gott gut verstanden und gut gelernt. Bei Schwiegervater standen wir. Sagt meine Frau, Vater, du weißt, dass wir gläubig sind, der war halt auch so das Alter. Und Himmel vorbereitet. Und der guckte mich an, oder was, wohin er auch immer geguckt hat. Hast du meiner Frau gesagt, ich bin so, ja? Steh dazu. Sag, du siehst doch, wie der reagiert. Bin doch hier nicht mal wieder diesen Popanz. Du siehst doch, dass er gar nichts will. Wir müssen auch mal konsequent sein. Du sagst, woher, ist das nicht hartherzig? Müssen wir nicht, pass auf, ich dachte jetzt, was das Wort Gottes dazu sagt. Ich rede hier nicht Dinge aus dem Gefühl und aus meinem, ich rede dir, was Gott uns sagt in seinem Wort, wie wir uns verhalten sollen. So habe ich Gott erlebt. Und so bin ich voll entspannt und voll locker drauf. Er weiß, wie er mich benutzen kann und nutzen kann, aber ich dränge niemanden auf. Glaubt ja nicht. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die Jahrzehnte her ist, als ich noch bei der Bahn beschäftigt war. Einen Abend komme ich von Cuxhaven, sitzt da der erste Bürgermeister der Freien, damals war das, der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, der Herr Foscherau. Jetzt ist er wieder als Notar tätig. Damals war er erster Bürgermeister, völlig alleine im Abteil. Herr Bürgermeister, was machen Sie zu später Stunde hier? Ja, sagt er, da wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Also maritimes Treffen, das heißt, die Bürgermeister der Staaten, also Bremen, Hamburg etc., die treffen sich immer mal irgendwo an verschiedenen Orten und machen da ihren Smalltalk. Und er war nun auf der Heimfahrt. Gut, sage ich, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und so weiter. So. Ohne Begleiter, ohne irgendwas. Und ich gehe durch den Zug auf einmal und ich wusste, Gott kann reden, aber ich kannte sein Reden so noch nicht, um das mal so zu formulieren. Und plötzlich, als sei einer von euch neben mir, sagt eine Stimme ganz klar, geh zurück zum Bürgermeister und sprich mit ihm in den Glauben. Und in einer Art und Weise, nicht, dass es so dieses, ich hatte eine Gelegenheit, weil er ist ja erklärter Atheist. Komm ich noch zu, haben wir drüber gesprochen. Und dann so, da, jetzt hast du die Gelegenheit, jetzt ist der Bürgermeister, also da muss doch und so weiter. Nix da. Aber so klar war das, so eindeutig, ich auf dem Absatz kehrt rein ins Abteil. Ich sage, Herr Bürgermeister, gestatten Sie mir, eins zu bemerken, ich habe gehört, Sie sind Atheist und ich bin Christ. Können Sie mir mal erzählen, warum Sie Atheist sind? Und nun habe ich gedacht, jetzt geht er hoch. Jetzt gibt es ein Donnerwetter. Ja, ich sage, das kann ich Ihnen gerne erklären. Ich setze mich hin und erzähle mir, kenne ich alles, lutherisch, Glaubensverständnis, Jungfrauengeburt. Naja, das wäre so eine intellektuelle Frage. Als. Naja, sage ich, okay, habe ich dazu gehört. Ja, und dann habe ich, eine Stunde saßen wir miteinander. Ich kann dir nicht sagen im Detail, was ich ihm wie gesagt hat oder wie er mir. Wir hatten auch keinen Disput geführt, sondern einen Dialog. Und ich habe ihm erklärt, warum ich glaube, und er hat versucht, mir darzustellen, warum er nicht glaubt oder was auch immer. Aber in einer ganz feinen Weise. Es war kein, man gerät aneinander und irgendwann merkt man, man hat zugespitzt sich angegriffen. Gar nicht. Und nach einer Stunde waren wir am Hamburger Hauptbahnhof und dann sage ich zum, steht er auf. Und dann sagt er Folgendes zu mir. Das wusste er ja nicht, aber er hat es gesagt. Da sagt er, wissen Sie was? So jemanden wie Sie, die trifft man aber selten. Und dann sage ich, Herr Bürgermeister, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Da sagt er, ich Ihnen auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt Segen auch kann, aber was war passiert? Der Mann ist meines Wissens, oder zumindest ist auch nicht der Typ, der ist ja ein Hanseatisch, der ist nicht so gefühlsbetont nach draußen, was auch immer in seinem Inneren läuft, das macht, ne? Und Hanseat macht mehr das Innenhaus, nach außen nicht. Weiß ich, was da, ich komme da noch zu, damit du verstehst, wie die Dinge funktionieren. Was auch immer das jetzt im Einzelnen hat für einen Zweck erfüllen soll, weiß ich nicht. Er ging seines Weges und ich ging meinen Weg weiter. Aber es war etwas zusammengekommen, was Gott vorher natürlich schon wusste, dass es so kommen sollte. Aber ich bin jetzt nicht gekommen, um die Gelegenheit beim Schopfe zu greifen und die Person damit gemeint habe, sondern Gott hat gesagt, mach das mal. Wisst ihr, kennt ihr die Unterschiede, jetzt versteht ihr? Mach dir keinen Druck. Mein nicht, du musst und du kannst. Du erhältst nämlich keinen Zugang, wenn ein Außenstehender einen Druck und einen Zwang von dir empfindet. Dann hast du nichts erreicht, gar nichts. Und jetzt heißt es, er sandte sie zu zweit aus. Und er sagt, nimm nicht so viel mit. Was sagt uns das? Da wird nicht der Armut das Wort gepredigt. Also wenn du mehr als zwei Socken hast, hast du und so weiter und zwei Hemden. Und so im Reisedienst mit zwei Hemden allein bei 10 Tage, da setzt sich keiner mehr neben ein. Ja? Also das gibt so Dinge, die gehen nicht. Ne? Das ist damit nicht gemeint. Die Schrift meint, das, was du hast, reicht vollkommen aus, dass du für Gott unterwegs sein kannst. Manche haben so Vorstellungen, ich muss das noch machen und jenes muss ich noch lernen und das muss doch dazu kommen. Und dann fehlt da noch so ein bisschen, bevor ich für Gott überhaupt unterwegs sein kann, was tun kann. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Gott sagt, was dir gegeben ist, das nutze und das reicht dir aus und damit gehst du. Und das ist damit gemeint. Ihr habt, was ihr braucht, um unterwegs zu sein für den Herrn und mit dem Herrn, um ihm zu dienen. Und mehr brauchst du nicht. Und deswegen sagt er, belastet euch nicht so viel. Lad euch nicht so viel noch mehr auf. Sondern geh mit dem, was dir gegeben ist und was du hast. Das reicht, um unterwegs zu sein für den Herrn. Und warum sendet er sich zu zweit aus? Das will ich dir sagen. Nichts ist wichtiger, als untereinander einen Austausch zu haben. Wie es miteinander in einem so geht. Wisst ihr, was mit diesen Zweien, die hier unterwegs waren für den Herrn, war? Die haben sich abends zusammengesetzt nach ihren Diensten in ihren Dörfern und Städten und so weiter und haben einfach mal so sich untereinander reflektiert, wie sie den Tag empfunden haben, was ihnen begegnet ist, wie ihnen die Menschen begegnet sind, was sie dabei empfunden haben. Sie haben sich ausgetauscht und haben auf einmal gemerkt, Mensch, ich bin mit meinen emotionalen Empfindungen in dieser Situation des Dienens ja gar nicht anders als der andere. Weißt du was, wir brauchen manchmal einen offenen, richtigen Dialog miteinander. Wie geht es dir, wenn du machst und tust und findest? Zu hören, dass der andere nicht ganz anders so ist wie du auch. Und deswegen sagt er, es hilft dir, es unterstützt dich und es trägt dich, wenn du einen Austausch führst, wo du hörst, wie den anderen auch mitgeht. Deswegen sage er, ich sende euch zu zweit aus, damit man sich gegenseitig wieder austauschen und ermutigen kann. Und dann, und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Soweit, so gut. Und jetzt haben wir die Parallele oder den Verknüpfungspunkt zum Herrn. Denn hier steht nicht, und ich weiß nicht, woher das immer so kommt, auch in unseren Kreisen, muss ich das immer wieder mal bemerken. Ich kann das nicht anders, weil zu viele Sachen sagen, die einfach wortgemäß nicht übereinstimmen können. Immer Sieg. Immer, du musst nur laufen. Du musst nur die Mauern von Jericho. 7-mal, dann machst du 70-mal. Und wir werden, und wir müssen nur rechtlich und so weiter. Noch mehr schreien. Ich habe Versammlung teilgehabt. Ich sag mal, wir müssen nicht zum Herrn schreien. Wo steht das? Die Baalspriester haben geschrien. Elia hat nur gesagt, lass mal Feuer fallen. Und jetzt kommt Folgendes. Da heißt es nämlich, und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Was sagt er uns? Es geht immer weiter. Du machst Diensterfahrungen, auch Diensterfahrungen mit dem Herrn. Aber da sollst du dich nicht drin verharren, sondern dein Glaubensleben erlebt ein weiter Reifen, ein weiter sich entwickeln. Und das geht nur, wenn du weitergehst. Ja, das heißt, wenn du weitermachst, auch dort, wo du sagst, ich war wohl sehr erfolglos. Komm zu dem Begriff, zu dem noch, zwischen Erfolg und Bewertung und Sichtweisen. Was ist eigentlich Erfolg? Wie lässt sich Erfolg bewerten? Oder wie hat es auszusehen? Und dann heißt es, und das ist ganz wichtig jetzt, und wenn man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Da, wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da bleibt so lange, bis ihr Durchbruch habt. Merkt ihr, was manchmal so los ist? Welche Bedrückung, falsch verstandenes Verständnis von Worte kommt? Das steht da nicht. Jesus sagt Folgendes. Du bist überall bereit, Zeugnis zu geben, wo es sich ergibt. Und dann hast du Reaktionen. Und dann sagst du, toll. Oh, du wirst auch Reaktionen haben, wo du sagst, oh wei, oh wei. Und dann steht da nicht, dann machst du so lange weiter, bis du Durchbruch hast, da steht, dann gehst du weiter. Jesus sagt nichts anderes. Ihr werdet sowohl das eine wie auch das andere erleben. Ihr werdet einen Zugang zu den Herzen von Menschen erlangen, aber gleichzeitig irgendwann woandersorts wird es geschehen, dass man euch weiter wünscht. Und er sagt, dann geht ihr weiter. Aber er sagt nicht, merkst du, in dem Zusammenhang dieser Bibeltexte oder Bibelstellen, Jesus ging nach seiner Heimatstadt, obwohl er wusste, wie wenig dort geschehen würde. Aber er ging hin. Er sagt, ich sende euch aus, auch in die Dörfer und die Städte oder hin zu den Menschen, wo wenig Erfolg kommen wird. Aber er sagt nicht, das hat gar keinen Zweck, das ist demotivierend, da werdet ihr noch ermutigt und da habt ihr nachher keine Lust mehr und keinen Bock oder was weiß ich. Geht da nur dahin, wo der Boden so richtig fruchtbar ist. Das steht nirgendwo in der Bibel. Du musst wissen, ich halte mich von den territorialen Mächten über die Städte, alles großer Quatsch. Großer Unsinn. Du hast mit Menschen zu tun. Menschen sind unterschiedlich in ihrer Art und Weise auf das Evangelium, auf das Zeugnis, auf die Verkündigung einzugehen. Das liegt aber nicht dran, dass gewisse territoriale Mächte sich irgendwo einpflanzen und da hinten ist, nein, das ist großer Quatsch. Die Menschen reagieren so, wie es in ihnen ist, reagieren zu wollen auf die Verkündigung und auf das Wort. Und deswegen erscheint manchmal so einige, ich sag mal, Plätze so leicht für Gott zu gewinnen oder für die Menschen zu gewinnen. Und andere, oh, das ist aber so. Hier steht das. Ihr kommt überall auf euren Weg hin. Und ihr geht nicht nur dorthin, wo du siegreich bist und wo du motiviert wirst. Ihr geht auch dorthin, wo ihr danach ein Stück weit demotiviert seid. Jesus sagt nicht, weich denen aus. Du sollst nicht Menschen ausweichen, die eigentlich nicht glauben wollen. Das wirst du so schnell sowieso nicht raushören. Du dienst dort, wo eine Möglichkeit des Dienens ist, allen. Aber das Ergebnis deines Tuns hast du nicht in der Hand. Deswegen sind alle Formen von Methoden. Alles, da muss ich wohl noch. Nein, gar nichts musst du. Wisst ihr, was diese Bibelstelle uns auch sagt? Dass wir in Gefahr sein könnten, dass Menschen uns binden. Dass du einfach meinst, du musst mit jemandem dich noch mehr abmühen, noch länger abmühen, bis er irgendwann zum Evangelium kommt. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Menschen dich binden und festhalten. Es gibt so Zeiten des Angebotes. Ja, ich sag mal, das Handreichung Gottes. Und dann kommt da nicht die Reaktion. Dann gehst du weiter. Du musst aufpassen, dass sich Menschen dich binden. Vielleicht hältst du dich mit einem Menschen so lange auf und hättest schon 2, 3 anderen wirklich zum Herrn führen können, dienen können. Aber du meinst, mit dieser einen Person musst du dich abmühen. Nein, nein. Du musst dich von Menschen nicht verschleißen lassen. Es kann auch sein, dass Menschen Menschen binden, auch geistig so binden, dass du nicht weitergehen kannst in dem Gehen für Gott, wo er schon andere Orts Früchte und Möglichkeiten für dich hat. Aber du meinst, du musst dich an diesen binden. Und hier steht eindeutig und klar, ihr seid vor Ort, ihr gebt und dann seht ihr, was geschieht und dann geht ihr weiter. Du musst immer weiterziehen und weitersprechen und weitergeben. Und sie zogen aus und predigten, man sollte Buße tun und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Und jetzt bleibe ich dabei, weil der Vers davor es doch eindeutig macht. Aber es war nicht überall so. Nicht überall trieben sie Dämonen aus. Nicht überall heilten sie die Kranken. Weil es heißt, aufgrund ihrer Haltung, nicht überall. Und Nazareth ist das Beispiel. Ich weiß um die theologischen Auseinandersetzungen. Man muss auch in die Breite der Schrift gehen, ja? In Nazareth wurde nicht jeder gesund. Aber nicht, weil Jesus machtlos war. Und einen schlechten Tag hatte. Und sich gut vorbereitet war. Steht davon nichts. Oder keine gute Kampagne geführt hat. Derer, die ihm begegneten, hatten eine Haltung. Die wurde zum Segen oder sie wurde es nicht. Und hier ist es auch weiter. Du kannst Segenserlebnisse haben. Und das ermutigt dich. Aber du kannst auch Erfahrungen machen, wo du sagst, ich bin enttäuscht. Du bist denn aber mehr enttäuscht über dich, weil du ja vermeintlich versagt hast. Ich bleibe dabei, wo du vom Herzen Gottes her gespürt und gewusst hast, ich mache hier ein Gespräch, ein Angebot, eine Handreichung, von dem ich weiß, so ist es gut. Dann hast du deinen Teil getan. Und wenn es dann so nicht die Frucht bringt, wie du meintest, dass es hätte tun sollen, hat es nicht an dir gelegen. Mach dich frei von all diesem Druck und all diesen Vorstellungen. Du musst den Nächsten in seiner Freiheitsentscheidung stehen lassen können. Wir machen ein Angebot. Aber wie das Angebot angenommen wird, die Herzen, die formen wir nicht. Es ist ein göttliches Geheimnis. Und es bleibt dabei. Ich weiß um die ganzen theologischen Auseinandersetzungen. Wie weit ist vorherbestimmt, wie war vorhergesehen, bla 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 bla. Wohl alle in der Möglichkeit kommen. Gott will nicht, dass nur einer verloren geht, sondern alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und danach wissen wir, dass der schmale Weg zum Himmel, der Weg zur Ewigkeit schmal ist und zur Hölle breit. Das heißt, es werden nicht alle kommen. Gottes Wille ist aber, dass alle gerettet werden. Und dann sagt die Schrift, es werden aber nicht alle oder die Mehrheit nicht gerettet werden wollen. Ihr seht die Spannbreite, ja? Also hast du einen Beitrag. Und jetzt lasst mir auf Folgendes kommen. Das ist sehr wichtig. Die Schrift sagt Folgendes. Der eine sät. Der eine begießt. Der eine erntet. Und Gott schenkt das Wachstum. So, nun haben wir in unserer Konsumgesellschaft der Orientierung, Leistung muss sich lohnen, hat sich gelohnt, wenn ein sichtbares Ergebnis zeigt, man hat wohl das Richtige eingesetzt und getan. Das heißt, Ernte ist ja immer das Sichtbarste. Der eine sieht, der eine begießt, der andere erntet. Und alle Welt bejubelt den, der Ernte einfährt. 50.000. Die Realität sieht doch ganz anders aus. Erzählt mir doch nichts. Die Zahlen sind auch in Frage zu stellen. Ich weiß, wovon ich rede. Aber jetzt sage ich dir Folgendes.
Vielleicht kann jemand nur eine so vermeintliche, erfolgreiche und große Ernte einfahren, weil davor jemand gesät und begossen hat. Vielleicht wirst du das nicht erleben, dass du jemand von Jesus etwas sagst. Und dieser jemand enttäuscht dich aufgrund der Haltung, die er dir gegenüber schlägt. Und du denkst, das ist schief gelaufen. Jetzt sage ich dir Folgendes. Das ist ein sichtbares Sehen. Das sagt nichts darüber aus, dass dein Sehen keine Ernte sein wird. Du musst Verschollenes verstehen. Du gibst und investierst und siehst. Aber wie es zustande kommt, wer es begießt und wer es erntet, da wirst du vielleicht nie, bis du im Himmel bist, etwas von deinem Einsatz als Ernte sehen. Und dennoch hast du geerntet. Vieles im Reich Gottes ist aus meiner Sicht nicht mehr so in der richtigen Relation. Ich glaube, dass manche nur so eine so vermeintliche gute Ernte haben, weil andere gesät haben, weil andere sich hineingegeben haben. Es gibt Gemeinden, die, was weiß ich, wie lange gebraucht, bis sie sozusagen Gemeinde entwickelt haben. Und dann kommt irgendeiner daher und dann wird er der Pastor oder auf einmal sind das 1000 Leute und mehr. Aber dass davor gesät wurde und begossen wurde, man sieht nur die Ernte, ein großes, großes Problem. Nicht der, der die Ernte einfährt, hat den größten Anteil, sondern der, der gesät und begossen hat. Und jetzt kommt es. Bei allem, was wir ja dankbar sein können für Zahl und für Ernte. Gott schenkt das Wachstum. Am Ende wird es heißen, oder heißt es, nicht der, der wie auch immer investiert hat mit Säen, Begießen und Ernten, ist der Entscheidende, sondern Gott schenkt das Wachstum. So, und wenn Gott das Wachstum schenkt, dann musst du doch für dich begreifen, dass du nur wenig dazu beiträgst, indem du einfach nur ausstreust und gibst. Mehr tust du nicht. Und wie es zum Wachsen kommt, wie es eingeerntet wird und was daraus wird, liegt nicht mehr in deiner Kraft und auch nicht mehr in deiner Verantwortung und nicht mehr in deiner Aufgabe. So laufen die Dinge. Und jetzt heißt es im Apostelgeschichte 4, Vers 29, höre nun Herr, wie sie uns drohen. Gib uns deinen Dienern und Dienerinnen die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Und lass staunerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigten Jesus. Hilf erstmal, hör Herr, wie sie uns drohen. Das schreiben die Apostel. Und Apostelgeschichte ist was Kraftvolles, ja? Kraftvolles Buch. Sie sagen, höre, wie sie uns drohen. Was sagen sie? Wir haben hier Auseinandersetzungen. Wir haben nicht überall Zustimmung. Wir haben hier derer, die uns sagen, was ihr denn da? Und dann sagen sie nicht, ach, wir müssen nochmal unser Konzept überarbeiten. Sondern er sagt, gib uns die Kraft. Herr, hilf du. Gott gibt dir die Kraft. Gott hilft dir. Kein Konzept der Welt gibt es. Das Beste ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und er weiß darum. Aber sie taten. Strecke deine Hand aus, sagen sie. Letztendlich sagen sie nichts anderes als das. Wir geben etwas, aber was daraus wird, Herr, kommt nur durch deine Hand zustande. Du gibst dir das Gegebene oder Geschenkte oder bevollmächtigte Unmögliche. Und was daraus wird, streckt der Herr seine Hand aus und wird das tun. So laufen die Dinge. Und jetzt kommen wir zu diesem Ergebnis orientiert. Man hat was getan. Was hast du denn geschafft? Was hast du denn gemacht für den Herrn? Wie oft? Jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Und dann sind wir am Ende. 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Sagt nichts anderes, als das, was du tun kannst, machst du. Nicht die Kopie eines Dritten zu sein, sondern du, der du bist. Gibst das, was dir geschenkt ist, geben zu können. Dein Bestes, dein Anteil. Und dessen brauchst du dich nicht schämen oder dich besser fühlen. Das sind ja die Extreme. Entweder fühlt man sich so zu wenig, zu minder bemittelt, oder man überhebt sich und sagt, ich weiß, wie es geht. Stell mal vor, ich mache und tue und so. Da steht nur, tut stets euer Bestes. Das Geschenkte wird gereicht. Und jetzt lacht der letzte Satz. Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Der Herr wird das bewerten, wird deinen Einsatz
sehen, nicht vergessen, glaubt mir das. Von mir aus sagt mir notieren. Und dann wird am Ende belohnt werden. Und deswegen müssen wir lernen, begreifen, dass was im Sichtbaren so vermeintlich sich gelohnt hat oder der andere und sagt nichts da wirklich darüber aus, wie Gott darüber denkt. Aber deinen Einsatz, darauf kommt es an. Ihr wisst, was ich gerne in diesem Zusammenhang sage, mit dem ein Talent, 5 und 10 Talente oder mit dem Zentner, wie macht ihn, wie man will. Und der eine, der das eine bekam, der sagte sich, das ist nichts. Das wird nichts. Im Verhältnis zu dem anderen ist mein Start schon saumäßig. Da kann ich nie was werden. Was tat er? Er begrub. Und das war sein Fehler. Du kannst manchmal umherschauen und andere können sich irgendwie ausdrücken und besser formulieren und die können vielleicht auch besser argumentieren und haben das richtige Wort und haben die Bibel vielleicht auch aus dem FF dabei, während du noch mühevoll überlegst, kommt das aus dem Alten oder Neuen Testament, da sagen sie, da steht im Neuen auf dem Kapitel so und so. Alles großer Schmarrn. Du sollst wissen, was in der Bibel steht. Du musst nicht wissen, wo es steht. Die Ordnung der Bibel, die wir haben, die wurde später erst eingerichtet. So, vorher wurde die Schrift durchgeschrieben, da gab es keine Kapitel und so weiter. So laufen die Dinge. Das musst du nicht wissen. Deswegen brauchst du dich nicht schlecht fühlen. Tut stets euer Bestes. Tut deinen Anteil. Darauf wartet Gott. Und das ist die einzige Verantwortung, die dir mitgegeben ist, im Dienen für den Herrn. Dass du deinen Anteil bringst und dein Bestes gibst. Zur Ergänzung aller. Vielleicht siehst du, der andere begießt, oder kriegst du von gar nichts mit, der Nächste erntet. Vielleicht hörst du Zeugnisse von einer Bekehrung. Wie jemand sagt, ich habe dir den Gottesdienst mitgenommen. Und da hat er sich bekehrt. Aber vielleicht hat er sich auch nur bekehrt, weil du es schon gesehen hast. Wir müssen aufpassen, nicht unseren Anteil im Einzelnen abzuwerten, sondern dein Anteil gehört zum Ganzen. Und nur durch das Ganze, vielleicht sind einige auch nur so groß im Reiche Gottes, weil andere im Kleinen ihren Anteil gebracht haben. Und deren Anteil ist auch klein, nur er wirkt so groß, weil, schon mal so gedacht, gib, was dir gegeben ist, hinzugeben. Bitte Gott in seiner Gnade, Enttäuschung auch der Vergangenheit, vielleicht hast du Enttäuschung erlebst, hast geglaubt, dein Glaube sei zu schwach, du machst das falsch, du musst noch mehr lernen, du musst noch mehr argumentieren, du musst, und so weiter. Und du hast dich nicht gut vorbereitet, was auch immer, wirf das beiseite. Sag, Herr, okay, ich will mich damit nicht aus der Erinnerung festhalten lassen. Dann hat die Gelegenheit nicht so gefruchtet aus deiner Sicht, wie du es erwartet hast. Das heißt aber nicht, dass es für Gottes Augen eine Niederlage war. Sondern du sagst, wenn nicht der, dann der Nächste. Herr, wo sind die Nächsten? Wo ist die nächste Gelegenheit? Wo ist die nächste Möglichkeit zu sehen? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Investiere dich und gebe dich. Der Herr braucht dich. Der Herr will dich. Dein Einsatz ist wichtig für hier und jetzt und für die Zukunft. Und begreife und verstehe immer, es gehört beides dazu. Einen Durchbruch, eine Frucht des Augenblicks, die sichtbar ist. Aber es gibt auch das Gefühl vermeintlicher Niederlage und Erfolglosigkeit. Beides gehört dazu. Die Entscheidung darüber, wie du damit umgehst, triffst du. Die trifft der Herr nicht für dich. Aber er weiß, dass das dazugehört. Und das musst du dir auch bereitwillig zugestehen. Und dann sagst du, okay, heute so, morgen so, übermorgen so, aber ich will meinen Einsatz tun. Und der Herr wird am Ende es belohnen. Ich wünsche dir von Herzen, dass dein Weg mit dem Herrn ein Weg des Segens ist, der nicht immer für hier zu sehen ist, aber im Himmel garantiert sein wird. Auch aus der Vergangenheit gesehen möchte ich dir Mut machen. Da, wo du Dinge nicht gesehen hast, trotz allem, dass du das richtig gemacht hast, dich ganz eingesetzt hast, wer weiß, wie immer hineingegeben hast, aber du hast nichts gesehen. Das heißt nicht, dass nichts geschehen ist. Menschen brauchen manchmal ihre Zeit, bis Dinge so richtig sich fortentwickeln. Deine Vergangenheit war nicht erfolglos. Du entscheidest über deine Zukunft, wie Gott dich gebrauchen will. Ich möchte dich herausfordern, mit dir beten. Ich möchte Menschen segnen.
die dort ihren Platz sehen und ihre Möglichkeiten haben wollen, für Gott und mit Gott zu gehen. Ich möchte aber auch mit Menschen beten, die enttäuscht sind. Wir haben so vieles gehört, was sie richtig machen sollten, damit das funktioniert. Es hat alles nicht geklappt. Und sie fühlen sich alles andere als auch mit dem Herrn so recht in der Kraft. Und so graben in sich und denken, wo habe ich da, was habe ich da wohl und warum ging das nicht und so weiter. Du hast es richtig gemacht. Und darauf zählt es. Ich sage dir nochmal mit dem einen Talent. Wenn dieser mit dem einen Talent nicht gesagt hätte, das ist nicht gut, das ist nicht vergrabt. Also, ich sage dir Folgendes, wenn der mit dem einen Talent gesagt hätte, ich bin zwar vom ersten Anschein, vom Start hier der Benachteiligste, aber das ist nicht das Problem. Ich werde dieses Talent aber investieren, wie man es halt mit einem Talent machen kann. Dann hätte er die anderen mit 5 und 10 noch überholt. Glaubt mir das. Manche fangen nicht an, mit denen ihnen bereits vorhanden zu gehen und wundern sich immer, warum sie von Gott nicht mehr bekommen, wo sie doch so mehr eigentlich bräuchten. Warum? Weil du mit dem einen Talent, mit dem dir so minder vorkommenden Anteil nicht losgehst. Deswegen kommen manche nicht mit mehr daher, weil sie mit dem wenigen noch nicht angefangen sind zu arbeiten. Fange mit dem an zu arbeiten, was du schon hast. Und dann wirst du sehen, wie Gott die Dinge daraus machen wird. So laufen die Dinge. Ich möchte mit dir beten. Ihr könnt euch da hinstellen. Ich werde jeden Einzelnen, wenn gewünscht ist, die Hände auflegen. Ich bleibe dabei. Ich habe kein Wort im Moment, in die Reihen zu gehen. Bekomme ich ein Wort, dann werde ich das Wort weiterteilen. Aber ich glaube, auch eine Verkündigung kann schon ein prophetisches Wort sein. Manchmal sind nicht die Dinge, die man persönlich hört, sondern das, was in der Verkündigung gehört wird, schon ausschlaggebend, dass Gott sagt, das habe ich sagen wollen. Und darum geht es. Ich glaube an die prophetische Verkündigung des Heiligen Geistes. Ich habe zu diesem Bibeltext immer eine andere Auslegung. Eine neuere Auslegung. Immer nicht neu, sondern immer etwas anderes. Wenn ein Pastor in einem anderen Bibeltext zusammen gewesen, bringt mich zu einer anderen Gemeinde, ich mache einen Aufruf, das steht da nochmal auf. Dann sagt er, du, ich bin den Abend vorher auch aufgestanden. Aber was du heute Morgen gesagt hast, zu diesem anderen Bibeltext allerdings, aus dem Bibeltext ausgelegt hast, das hast du gestern Abend so bei uns nicht gesagt. Ich glaube, ich kriege immer die Frische dafür. Auch was ich, diesen Bibeltext habe ich vorgestern gesprochen im ersten Abend in Lindau. Aber was ich heute dazu ausgeführt habe, war anders als in Lindau. Glaub an sowas. Ich glaube, dass Gott weiß, dass du heute Abend verstehen solltest für dich, damit du zur Ruhe kommst, damit du wieder Kraft empfängst, damit du wieder mutig bist und damit du das, was hinter dir liegt, mit ganz anderen Augen sehen sollst, damit du für die Zukunft in den Einsatz gehst und bleibst und nicht aus dem, was du falsch verstanden hast in der Vergangenheit, dich blockierst für die Zukunft. Deswegen wollte Gott heute Abend dich so ansprechen. Gehe, gebe und sieh zu, am Ende, von mir aus im Himmel, was daraus gewachsen ist. Lass dich ermutigen. Ich möchte mit dir beten. Wenn du willst, darfst du dich hinstellen. Dann komme ich zu dir. Werde die Hände auflegen.